Der Gesang verschwindender Arten, so lautet die neue Ausstellung im Projektraum der Group Global 3000. Vom 27. April bis zum 22. Juni findet sie am Leuschnerdamm 19 in Berlin-Kreuzberg statt. Das Ganze wird begleitet durch eine Lesung, Künstlergespräche und einen Vortrag. Mein Name ist Bernd Zuboller und ich darf die Hörer dieses Podcasts auf die kommenden 8 Wochen einstimmen, indem ich ihnen Aufnahmen der Vernissage präsentiere sowie einige kurze Gespräche mit 4 der ausstellenden Künstlerinnen. Doch zunächst zum Ausstellungsthema. Intensive Landwirtschaft hat ihren Preis, das merken nicht nur die Landwirte. Insektizide, Pestizide und Monokulturen sorgen dafür, dass Tier- und Pflanzenarten aussterben, die Artenvielfalt abnimmt. Außerdem werden Obst-, Gemüse- und Getreidesorten in geringerer Vielfalt kultiviert. Diese Art der Landwirtschaft ist nicht nachhaltig. Heute leben auf der Erde rund 45% weniger Pflanzen und wirbellose Tiere als noch vor 4 Jahrzehnten. Die Ausstellung widmet sich dem Artensterben, denn der Gesang verschwindender Arten ist nicht zu hören. Arten sterben lautlos. In der Ausstellung thematisieren 8 nationale und internationale Künstler das Artensterben, zeigen Fotografie und Malerei, Grafik, Video und Installation. Group Global 3000 wurde 2012 von Tom Albrecht und anderen Künstlern gegründet und ist heute Deutschlands erste und einzige Künstlerinitiative und Galerie nur für nachhaltige Kunst. Und Tom Albrecht begrüßte auch traditionell die Künstler und die Ausstellungsbesucher zur Vernissage am 27. April, wobei die Kunsthistorikerin Dr. Carola Moisers anschließend zur Einführung der Ausstellung sprach.
Heute hat die EU gesagt, es gibt keine Neonicotinoide mehr als Agrargift. Das ist ein Riesenfortschritt. Das war ja verantwortlich fürs Bienensterben. Das ist sicher ein kleiner Beitrag, der gut ist. Es wird aber noch viel anderes zu tun sein. Ja, es geht um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist immer so schön, wird davon geredet oder Greenwashing gemacht. Das haben wir ja auch schon mal gehabt als Ausstellungsthema. Nachhaltigkeit, das sollen die gleichen Chancen sein für die nächsten Generationen in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht. Also wenn jetzt die Arten sterben, sinken die Chancen in der Ökologie zum Beispiel. Ja, dann würde ich dann das Wort gerne abgeben an Frau Dr. Carola Moisers. Sie wird jetzt in die Ausstellung einführen.
Ja, liebes Netzwerk, liebe Künstlerinnen, ne? Künstler und Künstlerinnen und liebe Gäste. Die Industrialisierung der Landwirtschaft mit ihren schädlichen Düngemitteln und Unkrautgiften bedroht die Artenvielfalt auf ganzer Linie. Die bunte Tier- und Pflanzenwelt schwindet, die Artenvielfalt geht zurück. Ja, ganze Arten verschwinden von unserem Planeten. Ihr Abgesang hat begonnen. Auch wenn die Umwelt-, Natur-, Tier- und Landschaftsschützer warnen, auch wenn Statistiken des Aussterbens vorliegen und Petitionen auf allen Ebenen der Politik verhandelt werden, die wenigsten hören den Gesang der verschwindenden Arten, die wenigsten sehen, dass diese ihren Abschied nehmen. Und die allerwenigsten sehen die fatalen Folgen für die Menschheit. Die Künstlerinnen Alfred Banze, Sandra Becker, habe ich schon gesehen, Lioba von den Driesch, Stefan Groß, Silvia Anais Krüger, Benna Jain Maris, Sibylle Neumeier und das Künstlernetzwerk Magenta, die sind aus Griechenland. Ich vermute, die sind nicht da, ne?
Ja. Das Budget dann nicht.
Ja. Richten nun in der aktuellen Gruppenausstellung der Galerie Group Global 3000 ihr Augenmerk genau auf diese Thematik. Ihre Installationen, Zeichnungen, Audio- und Videostücke sowie Fotokollagen und Objekte verleihen dem Phänomen des Artensterbens eine visuelle, akustische und haptische Gestalt. Die so entstandenen Werke bilden eine neue Kunstsprache. Sie bestücken unser kulturelles Gedächtnis mit einem neuen künstlerischen Vokabular. Ich beginne mal mit den Klängen, die wir hier hören. In ihren Audio-Tracks mixt die italienische Künstlerin Benna Jain Maris Tierlaute mit Worten und Gesang. Das ist relativ leise, aber das müsst ihr euch mal anhören. Das ist sehr, sehr spannend. Man muss da nah rangehen. In Evergreen, das ist diese Installation, klingt das Gezwitscher exotischer Vögel wie aus der Tiefe des Dschungels, das sich von der Künstlerin gesungenen Oldie-Hits überkreuzt. Die technische Verzerrung sorgt für ein urzeitliches Donnergrollen, das kommt zwischendurch, und es entsteht ein Klangteppich aus vertrauten, fremden und bedrohlichen Sequenzen. Assoziationen an die Schöpfung, Evolution und die Kultur der Menschen, auch die Popkultur, werden geweckt. Wir beginnen, in die Geschichte hineinzulauschen. Der Audio-Track Dying for Selfies, das hört man so im Hintergrund, ist auch ganz, ganz spannend, muss man auch mal nah rangehen und sich rein vertiefen, ist dem Tod eines Baby-Delfins in Spanien gewidmet. Strandbesucher hatten ihn für Selfies immer wieder aus dem Wasser geholt, ihm plumperweise die Luftzufuhr abgeschnürt und ihn so in Aufruhr versetzt, dass es in der Folge starb. Auch hier verbinden sich Klänge, das sind diesmal Delfinrufe, mit dem von der Künstlerin ausgesprochenen Wortspiel Selfie-Fisch. Der Klangteppich wird zu einem Klagegesang, den man sehr gerne als Installation am Ort des Geschehens hören möchte. Die Medienkünstlerin Sandra Becker, die sich auf die künstlerische Erforschung von konkreten Phänomenen sowie gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhängen spezialisiert hat, ist dieses Mal mit einem kleinen Labor mit dem Titel Birds 2018 dabei.
Sandra Becker, dein Werk heißt Vögel, aber auf den Bildern sieht man erstmal gar keine Vögel. Wie kommt's?
Ja, also das ist ja bei mir quasi eine Art Labor und wir erforschen die Vögel. Hat ein bisschen auch damit zu tun, dass ich in der Stadt lebe und tatsächlich nicht dauernd Vögel sehe. Aber auch damit, dass die Arten verschwinden. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, naja, was erzählen wir den nächsten Generationen? Dann erzählen wir, es gab mal die und die Vögelarten und die hatten diese und jene Flugbahnen und die Geräusche. Und wir müssen quasi jetzt die Natur simulieren. Also das ist eine absurde Zeit, in der wir leben.
Okay, die Natur simulieren, das ist das, was hier quasi, ich halte mal das Mikrofon näher ran, hier rauskommt, ja?
Genau, genau.
Klingt noch so ein bisschen wie ein Specht, ja?
Ja, ist aber eben simuliert. Also ich habe Vögel tatsächlich aufgenommen, aber in der Stadt, obwohl ich schon in so Parkanlagen gegangen bin. Aber natürlich ist das nicht so, wie wenn ich jetzt wirklich in der Natur sein würde. Und wir hören die eben kaum. Also die Geräusche waren sehr leise und ich habe die dann künstlich verstärkt. Und das meinte ich jetzt mit simulieren. Also dass wir quasi die Vögel simulieren und unseren Kindern dann sagen, ja, so hört sich ein Specht an, so hört sich eine Amsel an. Naja, und es gibt ja auch noch die Karteikarten dazu. Also das ist einfach eben auch eine Recherche, wo es einfach die Möglichkeit gibt, sich damit intensiver nochmal zu beschäftigen. Und die Zeichnungen zeigen das auch nochmal. Also ich habe hier auch mit dem Himmel gearbeitet. Das sind nicht nur die Flugbahnen, also das Wetter spielt auch eine Rolle. Also die ganze Umweltkatastrophe betrifft ja auch nicht nur das Verschwinden der Lebewesen, sondern die betrifft ja auch die Situation, dass wir auf einmal Stürme haben, die wir so vorher nicht hatten. Also wir haben ja ganz viele ungesunde Entwicklungen. Und das habe ich eben versucht, mit den Kreisen darzustellen.
Wenn wir diese 6 Bilder und Zeichnungen insgesamt angucken, die haben zumindest 2 Gemeinsamkeiten, nämlich es ist ein dominierendes Schwarz und dann gibt es noch so blaue Kreise da drin. Im ersten Moment fast ja wie moderne Grafik oder so. Wenn es heißt Flugbahn, ist das die Schwarmaufstellung sozusagen, die Schwarmbewegung?
Im Prinzip ja, es ist die Schwarmbewegung, aber das Blaue steht eigentlich dafür, dass wir noch Hoffnung haben. Also die Farben haben durchaus eine Bedeutung und das Schwarze so, ja, dass es tatsächlich schon grenzwertig ist. Also wir haben noch die Chance, alles zu retten, aber müssen eben jetzt auch loslegen.
Das Ganze ist sozusagen sphärisch, so in Kreisen, Spiralen und so weiter. Es bewegt sich noch, es fliegt noch.
Genau, genau. Noch haben wir Energie, noch fließt es. Mhm. Noch können wir alles retten. Wir müssen noch nicht auf den Mars ziehen. Also ich finde auch diese Vision, dass wir jetzt den nächsten Planeten uns aussuchen, so ein bisschen absurd, weil im Moment können wir ja auch noch alles retten. Wir wissen ja, dass wir hier Probleme haben und wir können ja tatsächlich uns Lebeweisen ändern. Also das machen ja auch einige.
Gibt es einen bestimmten Lieblingsvogel, den du hast im Rahmen deiner Recherchen?
Ich liebe den Uhu.
Ist der auch hierbei?
Ja, aber ganz leise, wie gesagt.
Okay, ja. Ist die Flugbahn des Uhus hier auch zu sehen?
Nee, die Flugbahn, das ist ein bisschen schwer. Okay. Der fliegt ja nicht in so großen Schwärmen.
Okay. Vielen Dank, Sandra. Silvia, Anaïs Krüger, du hast, es sieht so ein bisschen aus wie ein Bienenstock aus so einer Art ja, Seil, aber erzähl was dazu.
Das Füllhorn war als allererstes meine Idee und zwar wird das Füllhorn aber nicht mehr gefüllt, weil uns die Bienen fehlen, beziehungsweise die ganzen Insekten, ne, die davon betroffen sind, durch Spritztouren auf den Äckern, durch Neonicotinoide. Genau, also bleibt dieses Füllhorn auch leer. Normalerweise ist es ein Metallgitter anfangs, ich habe es jetzt aber umgarnt, als wäre es so eine Art Nest, ne, was so, eine, so Wärme bieten soll. Und dementsprechend mutet es so ein bisschen an diesen Bienenkorb, wie man das früher auch gemacht hat. Ne? Man hat das auch früher mit Stoff umgarnt oder mit Sesal, das ist Sisal. Und der bleibt, wie gesagt, leer. Und aus dem Füllhorn, da ist auch unten ein Loch drin, da kommen eben noch die letzten Bienen raus. Ich habe die allerdings alle gold bemalt oder gesprayt, weil wir uns das immer so schön zurechtlegen, die schöne Welt. Es gibt ja noch genug. Es gibt ja noch genug Honig, es gibt noch genug Bienen und Hummeln und so weiter und so fort. Ist aber Quatsch. Und diese vielen Bienen, die es natürlich gibt, sind aber tot dargestellt als ein Krebsgeschwür. Also aus dem Bienentrichter dehnt sich so eine Art Loch aus, ne? So, das reißt sich auf und daraus kommen eben diese toten Bienen hervor. Und das stellt dieses Geschwür an der Seite dar. Genau, ich halte es fest, damit man halt auch so eine Art Geschwür eben so sehen kann einfach. Das hängt von der Decke, das ist ungefähr 20 cm über dem Boden hängt dann dieses Füllhorn. Und dieses Schwebende ist eben auch anhand des Titels der Gesang schwindender Arten. Und ich verbinde mit Gesang immer etwas Schönes. Ne? Denn es soll halt hängen. Und es singt irgendwie, aber es singt eben auch nicht. Und daher diese Hängung. Das wäre sonst so starr, würde es irgendwo dran befestigt werden. Und es bewegt sich ja auch die ganze Zeit, nur durch Luftströme. Dadurch kriegt es so ein bisschen auch ein Leben, welches nicht mehr existiert. Eigentlich habe ich es genannt Whispering Honey, ne? Der flüsternde Honig. Aber der flüstert halt eben nur, ne? Weil die Bienen eben nicht mehr da sind. Und das Letzte, was halt bleibt, ist eben das, was mal war. Das, was man sich gerne vorstellt, aber leider nicht mehr existiert. Oder zumindest existiert es ja noch, aber wir sind ja dabei, dass es in ein paar Jahren wahrscheinlich sehr, sehr schlecht um die Arten eben bestellt ist. Ne? Vor allem in den Bienen. Bienen ist ja ein Bioindikator. Also bei den Bienen kann man das am ehesten auch sehen.
Vielen Dank.
In seinem Collagedruck Frozen Warnings, das ist hier an der Wand, kombiniert der Grafik-, Installations- und Collage-Künstler Stefan Groß das Motiv zweier Flamingos auf einer Eisfläche mit dem eines kleinen Jungen, einem Kriegsopfer. Eine Decke dient dem Jungen und den Flamingos als kleiner Schutz. Sie verbindet die beiden völlig unterschiedlichen Elemente und die grobe Druckrasterung der Collage lässt ein neues Bild entstehen. Der Junge ruht gemeinsam mit den Flamingos auf dem Eis. Er ist wie sie verwundet bzw. tot und er ist wie sie der Eiseskälte ausgesetzt. Das neue Bild leuchtet in Eiscreme bzw. Werbefarben, rosa, weiß, blau, pink und lila. In seiner Schönheit fragt es zugleich nach der Verletzbarkeit der Lebewesen, nach Leben und Tod, nach den Verantwortlichen und nach den Verantwortlichen für dieses Szenario. Wie der Titel sagt, versteht sich das Bild als optisch einprägsame Warnung ohne den erhobenen Zeigefinger, auf den wir ja schon längst nicht mehr reagieren. Mit ihren 1000 Bienen, ich glaube es sind 1000, Sibylle?
Es sind hier fast 3400.
Sibylle, ich frage mich vor allen Dingen, Song for the Last Queen, mich erinnert das fast so ein bisschen an eine Tonleiter. Ist das Zufall oder ist das meine Imagination, die durchbrennt? Wie bist du darauf gekommen, gerade jetzt dieses Triptychon zu machen?
Also die Arbeit, die aus den mehreren tausend Bienen eingelegt in ihrem eigenen Honig als großes Nasspräparat gezeigt wird. Das ist ein Triptychon aus dem Grund, weil ich versuchen wollte, eine leicht sakrale Anordnung zu erschaffen. Und das Triptychon ist auch in der Kunstgeschichte ein sehr klassisches Element, um eine Bildwirkung zu erzeugen. Und natürlich ist mir auch wichtig gewesen, dadurch, dass ich mehrere Paneele nebeneinander stelle, auch das Gefühl vermittelt für vielleicht Seiten einer Notation, also mit der Option, nicht ein abgeschlossenes Werk zu sein, sondern in die Endlosigkeit weitergeschrieben zu werden. Und im Prinzip ist die Arbeit quasi auch nur ein Ausschnitt aus meinem eigentlichen Anliegen. Mein Grundgedanke war, kann man ein Präparat, ein wissenschaftliches Präparat machen von einem ganzen Bienenvolk? Ein Bienenvolk hat 40.000 bis 80.000 Bienen und das wäre dann eine raumgreifende Installation. Und ich habe das hier jetzt in der Ausstellung vertreten mit 3.400 Bienen Und ansonsten zeige ich das auch größer mit fast 8000 Bienen quasi skizziert, dass man das Gefühl bekommt, was ist Menge, was sind Zahlen, was ist die Relation zum Einzelnen und einer großen Zahl.
Hast du diese 3400 Bienen in kleine Fläschchen hier abgefüllt? So sieht es zumindest aus.
Ja, also die sind in kleinen Glasröhrchen, das sind medizinische Röhrchen, präpariert in jedem Glasröhrchen, das einen Durchmesser hat von 8 mm, das ist der Bienenspace, wie die Imker sagen, also der Wabenabstand. Und da passt eine Biene ganz genau rein und in jedem Röhrchen ist circa ein Teelöffel Honig, das ist das Lebenswerk einer Biene. Und mir war sehr wichtig, diese Relationen aneinander zu reihen, um einfach auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eine Biene, was macht eine Biene in ihrem Leben und in welcher Relation steht das zu unserem Konsum. Also so ein Löffelchen Honig, das trinken wir mit dem nächsten Glas Tee dann weg.
Du bist nicht nur hier mit diesem Triptychon dabei, sondern auch mit dieser, ich sage mal, diesem Feld an Dollarnoten. Jetzt gehen wir, lass uns mal kurz rübergehen hier, damit ich den, es heißt einfach Field. Wir sehen keine Euros, wir sehen Dollar. Warum Dollar?
Ich habe in Amerika auf einer biodynamischen Farm gearbeitet, habe dort recherchiert zu Biodiversität, zu Monokulturanbau in Amerika, aber auch zu organischen Farming-Konzepten und habe quasi jeden Tag auf der Farm auch gearbeitet, habe Gemüse verkauft und für so eine Handvoll Kartoffeln dann immer eine Handvoll Dollar bekommen. Diese Dollarscheine habe ich dann direkt zu meinem Kunstmaterial umgewandelt und habe die kleinen Pflanzenornamente auf den Dollarscheinen, die ich dann irgendwann beobachtet habe, angefangen auszuschneiden und aufzustellen, sodass in der Nebeneinanderlegung alle Dollarscheine eine Monokultur bilden, aus der wieder organisch kleine Pflanzen wachsen.
Wenn wir uns hier runterknien, dann sehen wir auch ganz deutlich, dass das, was du quasi, ja, du pustest hier so ein bisschen darauf, dann kriegt das Ganze auch noch Bewegung. Du hast ja nicht irgendwas da ausgeschnitten und hochgeklappt, sondern das ist?
Na, das ist eben so ein kleines Pflanzenornament. Pflanzen werden ja oft als Dekoration verwendet, auf Drucken, auf Geldnoten. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, wie die Pflanze auf einem monetären Objekt verwendet wird und wie auch die Pflanze oder Pflanzensysteme in einem kapitalistischen oder einem wirtschaftlichen System objektifiziert werden. Und in der Monokultur ist der Anbau ja ein einseitiger Anbau, der unterstützt wird auch durch Einsatz von Pestiziden und das Ganze eben um einem stetig wachsenden Bedarf an Nahrung für die Menschheit nachzukommen und aber auch mit möglichst wenig Auslagen möglichst viel zu produzieren. Und ich fand das sehr spannend, das in so einen Kontrast zu setzen. Dadurch, dass die Dollarscheine natürlich durch organischen Anbau verdient worden sind, dann aber wieder zu einer Monokultur präsentiert werden, die einzelnen Pflanzenelemente aber trotzdem per Hand einzeln ausgeschnitten worden sind, versuche ich auch so ein bisschen diese Kontraste ineinander zu verweben.
Wunderbar, vielen Dank.
Jetzt geht es eigentlich weiter in den hinteren Raum. Ich beschreibe das, wir können ja nicht alle dahin laufen und dann könnt ihr euch das in Ruhe nachher angucken. Auf seiner großformatigen Zeichnung Seaweed hat der Künstler Alfred Banze zahlreiche Büschel Seetang in Tusche und Wasserfarben festgehalten. Aus zartgrünen Strichen und schwarzen Punkten breiten sich die einzelnen Tangästchen über die gesamte Bildfläche aus. Sie folgen ihrem eigenen Rhythmus, jeder Strung schlängelt sich in eine eigene Richtung. Für diejenigen, die länger hinschauen, entsteht eine Tiefenwirkung, in der die Stückchen wie zerstückelte Chromosomen davonschwimmen. Mit seiner Zeichnung Beauty Not Made for Humankind, Seaweed, will uns der Zeichner, Medienkünstler und Performer über unser funktionalisiertes Natur- und Schönheitsverständnis hinausführen, das uns ausschließlich nach Nutzen und Profit schauen lässt. Wie schön die Kalligraphie des Seetanks im Wasser ist, sehen nur diejenigen, die ihren profitierenden Blick aufgeben. Die Medienkünstlerin Lioba von den Driesch zeigt in ihrer Stop-Motion-Animation drei Filme von Vögeln, Insekten und Fröschen. Die Wasserzeichnungen auf einer Schiefertafel halten die Tiere als Schatten fest, die sich formieren, fliegen, schwimmen und im Trocknungsprozess vergehen. Der Retro-Charakter der drei Kurzfilme gibt uns Einblick in eine Welt der Vielfalt, wie es sie einmal gab. Also ich habe an eine Zeit gedacht, wo die Lotte Reiniger gewirkt hat. Das ist in den 20er Jahren gewesen. Die große Animationskünstlerin und Vorgängerin von Walt Disney, die gar nicht so bekannt ist, aber die eigentlich Walt Disney maßgeblich beeinflusst hat und zauberhafte Animationsfilme mit Schattenschnitten gemacht hat. Aber das hat mich an deine Arbeiten erinnert.
Lioba von den Driesch, sie ist hier mit Animationsfilm, kann man das so sagen?
Ja, Film ist es nicht, es sind Animationen und die sind als Video bearbeitet. Es ist ein Stop-Motion mit Wasser auf einer Schiefertafel, die sich durch das Licht erhitzt, und diese Animationen bewegen sich praktisch zwischen der Nässe und dem Trocknen.
Das erinnert mich so ein bisschen an Winter, an einen gefrorenen See. Und auf diesem See sind zum Beispiel Tiere offensichtlich, könnte eine Ente sein zum Beispiel, aufgezeichnet, die sich ein bisschen bewegt, verschwindet. Und dann sehe ich auch Bewegungen, die eindeutig an Flug auch erinnern.
Ja, das ist ein Vogelschwarm. Und die Struktur, die man sieht im Hintergrund, das ist praktisch die Schiefertafel, so sieht die aus. Das Bild ist nicht so groß. Also das ist vielleicht postkartengroß gewesen, was ich genutzt habe auf dieser Tafel. Und durch die Vergrößerung wird auch die Struktur natürlich etwas gröber. Und die Struktur sieht man auch durch die Zeichnung durch, wenn die anfangen zu trocknen, die Vögel.
Es geht ja vor allen Dingen um den Gesang verschwindender Arten.
Ja, wenn man sie einfach nur trocknen lässt, dann verschwinden sie einfach ganz schnell. Und das ist nicht so. Noch halten sie sich ja am Leben. Sie sind sozusagen nur vom Vertrocknen bedroht. Aber ich habe auch Aufnahmen, um praktisch auch diese Anmutung, diese Erinnerung dann auch an diese Bewegung der fliegenden Vögel am Himmel, um das spürbar zu machen, muss man sie animieren. Und dann muss man praktisch immer wieder nachzeichnen. Wenn der Vogel einfach nur da sitzt, dann wird er praktisch durch die Zeichnung wiederbelebt. Aber er verändert sich, weil ich sehr schnell sein muss. Und eben der ursprüngliche Vogel eigentlich verschwunden ist. Das heißt, er wandelt, er changiert zwischen Ente und Taube. Das sieht man vor allen Dingen im zweiten Teil vom Vogel. Es gibt viele Vögel, die praktisch im Schwarm kreisen. Die fliegenden Vögel, die sind wirklich, also die eine Phase trocknet und die nächste Phase wird aufgenommen. Das ist tatsächlich einfach nacheinander auf die Tafel draufgemalt und der Rest, da die Spur, die Vögel hinterlassen, die trocknet einfach. Und dadurch entsteht so eine Art Tracing auch, was ja auch so zur Animationstechnik dazu gehört. Also was mich auch dabei interessiert hat, sind Tiere, die so zum Alltag dazu gehören, dass man sie fast nicht mehr wahrnimmt. Dass man jetzt erst merkt, dass es so, dass sie nicht mehr da sind oder dass es weniger werden.
Okay. Ja, das höre ich schon ganz deutlich. Ist aber kein typisches Insektengeräusch.
Nein, das sind nur Fragmente mit den Insekten.
Warum hast du dich für einen Tinnitus im Hintergrund sozusagen entschieden, der die normalen, in Anführungszeichen normalen Tiergeräusche dann noch begleitet?
Es gibt praktisch eine Analogie zwischen dem Tinnitus in der, sagen wir mal, Technologie des Gehirns und diesen verschwindenden Arten, weil die Arten verschwinden und hinterlassen eine Leere und lassen eine Stille. Und die Stille wird aber gefüllt durch menschliche Geräusche. Und der Tinnitus selbst füllt praktisch die Stille, die dadurch entsteht, dass meine Rezeptoren absterben. Und macht dann einfach, ich weiß nicht, sicherlich nicht willkürlich, aber irgendeinen Ton. Und hält den ein, ununterbrochen.
Wunderbar. Vielen Dank.